HR Info. Politik.
Corona, das Virus, das alles verändert. Gerade eben, im Moment, bestimmt noch die nächsten Wochen und selbst wenn die Krise vorbei sein wird. Bleibt dann da was? Hat das Virus uns, unsere Mitmenschen und unsere Erde auch dauerhaft verändert? Darum soll es jetzt gehen. Wir aus der HR Info Politikredaktion denken, wie alle Menschen, viel über solche Fragen nach. Und jetzt nehmen wir uns einfach mal die Zeit dafür und reden darüber. Ich bin Christoph Keppeler. Mit mir darüber reden werden meine Kolleginnen Anne Bayer und Dorothee Holz und mein Kollege Jens Borchers. Und es wird nachher auch noch jemand anders seine Gedanken einbringen. Und weil Corona den Alltag von uns Menschen diktiert, auch den Arbeitsalltag, sitzen wir alle nicht im Studio gemeinsam, sondern wie so viele, jeder zu Hause im Homeoffice, weit auseinander, zusammengeschaltet über das Netz. Außer Dorothee Holz, die ist nicht zu Hause, sie sitzt im ARD-Börsenstudio in Frankfurt, aber Dorothee, auch bei dir an der Börse ist alles anders als sonst, oder?
Absolut. Hier kommen schon seit einiger Zeit nur noch Leute mit Ausweis rein. Also es darf überhaupt niemand von außen mehr eintreten. Es gibt keine Kamerateams mehr. Das ganze Leben, das hier auf dem Parkett herrschte, ist quasi lahmgelegt. Allerdings gibt es tatsächlich noch ein paar Händler, die die Stellung halten, genau wie ein paar Kollegen von mir und Kolleginnen von mir hier auch. Aber was weitergeht, ist das Börsengeklapper, der normale Handel. Nur erleben wir halt hier meistens dramatische Abstürze. Das ist natürlich auch Corona.
Anne Bayer, du bist aber wirklich zu Hause. Wie empfindest du das, das mit dem Homeoffice? Ist das nicht schon eine einschneidende Veränderung gegenüber dem, wie wir vor Corona gearbeitet haben?
Ja, allein, dass wir uns jetzt nicht sehen, lieber Christoph, und auch, dass ich überhaupt nicht weiß, ob der Jens jetzt vielleicht auch gerade was sagen möchte. Der sitzt nämlich auch an seinem Homeoffice-Rechner. Also das ist schon sehr, sehr ungewohnt. Sonst wären wir ja, wie du gesagt hast, im Studio. Da könnte man die Gestik, die Mimik sehen. All das an, das muss man sich ganz schön gewöhnen. Und an was ich mich auch tatsächlich ziemlich gewöhnen muss, ist, diszipliniert zu sein. Also eben nicht noch schnell nebenbei die Wäsche aufzuhängen, beziehungsweise auch andersrum, nicht dauernd das Gefühl haben zu müssen, dass ich erreichbar sein muss und dass das Essen, dass das Handy am Esstisch auch eben mal weg sein kann. Also das fällt mir tatsächlich ein bisschen schwer, mir da auch mal Pausen zu gönnen und nicht dauernd das Gefühl zu haben, ich muss jetzt auch erreichbar sein.
Ist das nicht ein ganz neues Alltagsleben überall? Verändert das vielleicht auch die Art, wie Familien zusammenleben? Nicht nur jetzt im Moment, sondern vielleicht auch dauerhaft? Was denkst du, Anne?
Also für das Familienleben muss ich sagen, das ist gerade im Moment zumindest noch ganz schön. Also noch. Also weil wir essen wieder relativ regelmäßig zusammen. Danach geht dann jeder in sein Zimmer und arbeitet oder macht dann eben seinen Kram. Aber dazu muss ich auch sagen, meine Kinder sind schon alt genug, um tatsächlich auch selbstständig ihren Schulkram zu erledigen. Das ist mit kleinen Kindern sicher noch mal ganz anders. Bei uns geht es dann eher um die Frage, wie soll das alles mit dem Abi klappen, gerade ganz aktuell. Ja, und ansonsten ermuntern wir uns gegenseitig, mal den inneren Schweinehund zu überwinden, spazieren zu gehen, zu joggen. Das klappt dann mal mehr, mal weniger gut. Also und nur der Hund, der kommt so oft raus wie sonst selten.
Also ich habe das Gefühl, kinderlos hier im Homeoffice, dass ich mehr arbeite, mehr mache als im Büro sozusagen. Ich hätte das auch nicht gedacht. Ich hätte gedacht, ich lasse mich dann zu sehr ablenken und mache nochmal dies, mache nochmal das, meinetwegen Wäsche, mal schnell was einkaufen und so weiter. Jens, auch du sitzt ja zu Hause. Das ist bestimmt auch für dich wie für mich und alle ziemlich ungewohnt. Aber hätten wir sowas, das nicht alles schon viel früher haben können? Wir reden doch seit Jahren von der Digitalisierung, auch von Homeoffice, was gut sein soll oder kann für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf vieler Menschen, wie es Anne gerade schon ein bisschen geschildert hat. Hat uns das Virus da nicht sozusagen Beine gemacht, hat uns ins kalte Wasser geworfen, weil jetzt müssen wir ja?
Also das Bild vom kalten Wasser trifft das ja ganz gut, denn Homeoffice ist ja die Kombination von Heim und Büro. Klingt gut, ist aber räumlich für viele Leute gar nicht so einfach, denn niemand hat bei Homeoffice an geschlossene Kindergärten und Schulen gedacht und ich höre von vielen verschiedenen Seiten, zu Hause zu arbeiten, gleichzeitig Kinder betreuen, das zerrt ganz schön an die Nerven. Ich persönlich habe es einfach, meine Kinder sind groß, längst aus dem Haus, darum muss ich mich also nicht kümmern, während ich mit langsamen Internetverbindungen, überlasteten Servern, zusammenbrechenden Telefonkonferenzen kämpfe, also all dem, was viele, viele andere Menschen, glaube ich, im Moment auch erleben. Insofern trifft es das Bild mit dem kalten Wasser wirklich gut. Wir schwimmen im kalten Wasser und lernen ganz nebenbei, was Homeoffice unter den jetzigen Vorzeichen bedeutet. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, Homeoffice ist in städtischen Zentren relativ gut machbar. In ländlichen Gegenden Hessens, wo die digitale Infrastruktur noch ziemlich mangelhaft ist, da stellen sich ganz andere Probleme. Ja, also wir müssen jetzt, es geht nicht anders, aber die Defizite, die werden jetzt eben auch sehr sichtbar. Und am Ende dieser Corona-Krise wird dann die Frage stehen, wie dringend notwendige Investitionen, beispielsweise eben in die digitale Infrastruktur, wie die noch finanziert werden können, angesichts einer neuen Rekordkreditaufnahme.
Genau, das habe ich mich auch gefragt, ob das nicht eine dieser Sachen sein könnte, die auch bleiben könnten, wenn also das normale Leben nach Corona wieder beginnen sollte, dass wir viel öfter, viel mehr, auch manchmal produktiver einen Teil unserer Arbeit zu Hause erledigen können und dass wir dafür natürlich dann auch die Infrastruktur endlich mal vielleicht beschleunigt schaffen sollten. Werner De Inka, das ist der bisherige Herausgeber der FAZ, der ist dieser Tage nach vielen Jahrzehnten in den Ruhestand gegangen und hat kurz vorher noch bei uns in HR Info das Interview gemeint.
Ja, daran könnte was sein, das finde ich schon. Die Vorstellung, dass eine halbe Belegschaft arbeitet von zu Hause, ist ja höchst theoretisch, wenn man es nicht machen muss. In bestimmten Branchen hat es das in unterschiedlichen Ausprägungen natürlich bisher schon gegeben, aber die jetzige Erfahrung zeigt, dass wahrscheinlich mehr möglich, möglicherweise auch mehr sinnvoll ist als bisher. Also davon wird einiges bleiben, auch nach dieser Krise.
Also vielleicht bleibt da etwas, ein Krisengewinn, nicht nur für einige wenige, sondern vielleicht für die gesamte Gesellschaft. Etwas hat sich doch ziemlich stark verändert, also um 180 Grad kann man sagen. Der Staat gibt weltweit plötzlich wahnsinnig viel Geld aus. Der Bundestag hat jetzt beschlossen, wir nehmen Kredite von über 156 Milliarden Euro auf, zusätzlich zum Bundeshaushalt. Schwarze Null und Schuldenbremse, das ist alles plötzlich passé. Bei uns in Deutschland gibt es zum Beispiel Milliarden Euro für Kurzarbeitergeld. Milliarden, um großen und mittleren Firmen zu helfen. Milliarden, um Freischaffenden zu helfen und kleinen Handwerksbetrieben wie Friseuren, die kein Einkommen mehr haben. Dorothee Holz in unserem ARD-Börsenstudio, ist das, dieses Raushauen von unglaublich viel Geld, die USA sind da ja sogar schon im Billionenbereich, jetzt einfach alternativlos?
Absolut. Wir sind übrigens auch im Billionenbereich und etwas kleiner noch als die USA. Es gilt in dieser Krise nur eins, auch wenn es sich abgedroschen anhört, nicht kleckern, sondern klotzen. Viel hilft in diesem Fall wirklich viel. Es hilft, das Schlimmste abzufedern. Wir werden in eine dramatische Rezession stürzen. Keiner kann bisher sagen, wie stark sie ausfällt. Es gibt noch recht hoffnungsvolle Angaben. Bei 5% würde das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr einbrechen. Andere sagen, nee, das geht bis zu 20% runter. Irgendwo in der Mitte liegt die Wahrheit. Wenn der Staat da nicht dagegenhalten würde, die Staaten weltweit und nur die können es richten, dann hätten wir wirklich eine Katastrophe.
Also Dorothee, wir müssen das machen, dieses viele, viele Geld raushauen. Aber das verändert doch, kann man das nicht so sehen? Das verändert doch die gesamte Wirtschaft und das auch dauerhaft, weltweit. Menschen kriegen Geld, weil sie sonst nicht über die Runden kämen, die Ladenmiete zahlen könnten, Löhne an Angestellte bezahlen. Künstler, Musiker, Schauspieler können im Moment überhaupt nicht mehr auftreten. Es kommt einfach kein Geld rein bei ihnen. Müssen wir alle, also der Staat, nicht dann im Nachhinein danach dieses viele Geld wieder reinkriegen, indem wir dann nach der Krise ganz, ganz eisern sparen und dass wir uns danach dann alle ziemlich einschränken müssten?
Nein, das sehe ich nicht so. Ich sehe auch nicht, dass sich die Wirtschaft dauerhaft massiv verändert. Es werden einige Stellschrauben neu gestellt, eingestellt werden müssen. Aber was wir hier haben, ist ein absoluter Stillstand der gesamten Wirtschaft. Das haben wir alle noch nie erlebt. Es kommt darauf an, wie lange dieser Stillstand anhält. Aber es wird auf jeden Fall so sein, selbst wenn das alles wieder gelockert wird, zaghaft, wie es die ganze Zeit immer heißt. Und selbst wenn die Wirtschaft dann wieder ungefähr auf 100% ist, kann der Staat nicht einfach seine Hilfen sofort zurückfahren und wird auch nicht von den Bürgern verlangen, von den Unternehmen, jetzt zahlt mal immediately eure Kredite, alles zurück. Wir wollen ja schließlich unseren Bundeshaushalt wieder sanieren. Das geht natürlich nicht. Diese Hilfen müssen längerfristiger angelegt sein. Das muss wirklich dazu dienen. Das muss ein Polster sein, das jedem dazu verhilft, sich etwas Luft zu verschaffen, damit man wieder genug Geld verdient, um auch die Kredite zurückzuzahlen. Ein Teil der Kredite wird nicht zurückgezahlt werden können, das weiß man jetzt schon. Aber es wird auch nicht alles ausgeschöpft werden, was der Staat an Geldern zur Verfügung stellt.
Ja, diese Frage, was verändert diese riesige finanzielle Kraftanstrengung des Staates? Die habe ich mir gestellt, weil ich mich frage, ist es vielleicht möglich, dass davon etwas bleibt? Also, dass wir diese Idee, Menschen, die gerade einen Durchhänger haben, etwas bezahlen, wofür sie nichts leisten, ob wir diese Idee nicht dauerhaft beibehalten könnten. Es gibt ja viele, die das sogenannte bedingungslose Grundeinkommen befürworten. Also jeder Mensch bekommt 1.000 oder 1.500 Euro oder wie viel auch immer im Monat, einfach so. Vor Corona fand das die Mehrheit der Menschen und der Politiker letztendlich doch nicht so richtig, weil wir ja damit fremden Menschen, die nicht arbeiten, dafür dann auch noch Geld zu geben, dass sie nicht arbeiten. Jetzt kriegen ganz viele Menschen für so etwas, fürs Nichtarbeiten Geld. Vielleicht macht das Politik und Gesellschaft auch weltweit offener für so ein Denken, ein bedingungsloses Grundeinkommen. Ist so eine Überlegung. Was glaubst du, Anne?
Also ich glaube, das macht die Gesellschaft auf jeden Fall offener dafür. Denn es sind jetzt ja einfach unfassbar viele Menschen, die in dieser Krise von einem Tag auf den anderen vor der wirklich existenziellen Frage stehen, von was soll ich jetzt leben? Mhm. Also dass entweder die jetzt mit Kurzarbeit leben müssen, dann viele Freiberufler bangen um ihre Existenz, weil ihnen von jetzt auf heute die Aufträge wegbrechen. Dann haben natürlich viele Angst vor überhaupt vor einer Kündigung. Da habe ich gerade heute erst von einem bekannten geflüchteten Menschen eine Mail bekommen, der schreibt mir, wo kann ich jetzt Arbeitslosengeld beantragen? Also das sind wirklich Sachen, die kann man sich alles gar nicht vorstellen, wie viele Menschen eigentlich letztendlich von diesen Fragen betroffen sind oder Alleinerziehende, die sich eben um ihre Kinder kümmern müssen, die nicht arbeiten können. Also es sind unfassbar viele Menschen, die nicht abgesichert in dieser Situation, und ich glaube, gerade jetzt wird nochmal ganz besonders deutlich, wie instabil dieses ganze System ist. Und es zeigt sich ja auch, der Staat, der hilft jetzt eigentlich schon quasi wie in sozialistischer Manier. Also der Grundsatz, der Markt regelt alles, der gilt auf einmal nicht mehr. Und ich denke, da müssen wir alle irgendwie umdenken. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch dauerhaft passiert. Und so ein Grundeinkommen wäre vielleicht eine Idee.
Siehst du das auch so, Jens?
Ich sehe das völlig anders. Wir haben gerade gehört, dass Teile der CDU fordern, die bereits beschlossene Grundrente jetzt wieder auf Eis zu legen, verbunden mit dem Hinweis, dass die wirtschaftlichen Belastungen wegen der Corona-Krise so hoch werden. Für mich ist die Botschaft aus dieser Nachricht, wir werden am Ende dieser Krise, wann immer die kommt, politische Verteilungskämpfe bekommen, und zwar sehr, sehr heftige, nämlich um die Frage, was nach dem Corona-Schock eigentlich wirtschaftlich noch zu leisten ist, was vom Staat noch zu leisten ist und was nicht. Und die Frage eines bedingungslosen Grundeinkommens, von dem noch keiner wirklich seriös sagen kann, was es denn kosten würde, diese Frage, die steht, glaube ich jedenfalls, dann ganz bestimmt nicht ganz oben auf der politischen Agenda.
Ich möchte, bevor wir nachher noch einmal über vielleicht gute Folgen dieser Krise durch das Coronavirus sprechen könnten, mal über das reden, was sich womöglich an Gefahren für unsere Zukunft entwickelt. Sollten wir nicht auch ein kleines bisschen erschauern vor dem, was da gerade vor sich geht? Das heißt, gibt es nicht konkrete Gefahren, neben der Gefahr natürlich durch das Virus sowieso? Also gibt es Folgen, die möglicherweise keiner dauerhaft beibehalten möchte? Der Staat, der schreibt uns im Moment vor, wo wir wann sein dürfen und wo nicht. Der Staat greift erheblich in die Wirtschaft ein und bringt sie zu einem großen Teil zum Erliegen. Der Staat verbietet sowieso uns alles Mögliche derzeit, bis hin zu Gottesdiensten aller Religionen und Konfessionen. Ich begrüße Erik Flöge. Er ist Politikwissenschaftler, Politikberater. Er berät unter anderem die SPD und andere sozialdemokratische Parteien in Europa. Herr Flöge, Sie haben vor ein paar Tagen ein kleines Buch geschrieben und veröffentlicht, ein kostenloses, man kann es auch als PDF-Datei runterladen. Es heißt Freiheit und Pandemie, eine Erinnerung an das Leben danach. Und darin haben Sie sich unter anderem gefragt, wie sich Menschen durch diese Corona-Pandemie verändern. Sie beschreiben da ganz unterschiedliche, vier verschiedene Typen von Menschen, die unterschiedlich denken und sich unterschiedlich verhalten und unterschiedliche Konsequenzen aus dieser Krise ziehen. Welche Typen sind das?
Also das, was ich versucht habe aufzuschreiben und veröffentlicht habe, ist eine Typologie des Verhaltens von unterschiedlichen Menschen, die ich gerade beobachte und die, glaube ich, auch die Hörerinnen und Hörer so beobachten werden. Ich erkenne, dass es einen Typ gibt, zu dem würde ich mich auch selber zählen, der rutscht gerade ein bisschen ins Missionarische. Das sind Leute, die anderen sagen, brech mal deine Aktivität ab, lass das sein, bitte bleib zu Hause, da kommt es jetzt auf uns alle drauf an, das ist eine Gemeinschaftsleistung von uns allen, dass wir diese Pandemie gerade bekämpfen. Also das sind Leute, die auch sehr, sehr viel darüber sprechen, sehr viel kommunizieren und ausstrahlen nach draußen. Die gehen anderen Leuten auch so langsam wirklich auf die Nerven. Und wir müssen aufpassen, dass dieser Modus des Autoritätsaufbaus durch Moral nicht zu stark in unserer Gesellschaft wird, weil sonst irgendwann Leute aus reiner Bockigkeit dagegen opponieren, weil die sagen, ich will nicht die ganze Zeit dieses moralinvolle Gespräch um mich drumherum haben. Wir haben einen zweiten Typus, der ist viel stärker auf der Ebene von staatlicher Autorität unterwegs. Das kann man gerade, wenn man ins Internet guckt, an allen Ecken und Enden feststellen. Man kann es aber auch, wenn man kurz zum Bäcker geht und sich ein Brot holt, hören. Leute, die sagen, es braucht eine absolute Ausgangssperre, es muss alles verboten werden, die Leute müssen gezwungen werden, zu Hause zu bleiben. Das hohe Risiko bei solchen sehr, sehr stark mit Autorität normierenden Charakteren ist, dass sie dabei nicht sehen, dass es noch Wechselwirkungen gibt. Zum Beispiel gibt es Menschen, die psychisch erkrankt sind, die sollten wahrlich nicht ganz alleine bleiben. Aber die Forderung danach, niemand darf jemanden treffen, mit dem er nicht zusammenwohnt oder verwandt ist, würde genau solche Leute gefährden. Es gibt einen dritten Typ, der in unserer Gesellschaft unterwegs ist. Das ist quasi der Spiegelwert zu diesen zwei autoritären Typen, nämlich das sind Leute, die sagen, ich bin prinzipiell bereit mitzumachen bei dieser Pandemiebekämpfung, aber lasst mir bestimmte Freiräume übrig. Und solange ihr mir die lasst, bin ich bereit, es zu machen. Wenn nicht, werde ich aussteigen. Und der dramatischste Typus für uns alle ist wahrscheinlich der Typ 4. Das sind Leute, die es nicht wahrhaben wollen. Das ist psychologisch auch erklärbar. Es gibt Menschen, die bei akuten Bedrohungen und Krisen dazu tendieren, einfach zu sagen, das gibt's nicht. Und die dann sagen, die Politik übertreibt, die glauben, da ist eine Verschwörung im Gange, die sagen, so schlimm wird's schon nicht sein, bei der Grippe sterben auch viele Leute. Und für die brauchen wir tatsächlich solche gesetzlichen Regelungen, weil die anders sich nicht beteiligen würden am Rückzug und der sozial-physischen Distanzierung.
Vor allen Dingen dieser letzte Querdenkertyp, das ist der glaube ich, beim Rest nicht so gut ankommt im Moment, weil man sich sagt, also durch seinen Ego-Trip gefährdet er ja den ganzen Erfolg der Maßnahmen, die wir ja eigentlich nur treffen, weil wir ein Ziel haben, nämlich die Pandemie einzudämmen und möglichst dann irgendwann auch zu überwinden.
Naja, ehrlich gesagt haben wir gar nicht das Ziel, die Pandemie einzudämmen im Sinne von, dass wir dafür sorgen, dass sie nicht Menschen erreicht, sondern wir haben das Ziel, dass Leute sich möglichst langsam anstecken. Und darin steckt auch die Herausforderung. Wir machen das, damit die Kapazitäten des Gesundheitssystems zu jedem Zeitpunkt reichen, um diejenigen, die schwere Verläufe haben, gut zu versorgen. Aber das bedeutet auch, dass wir eine Erkrankungszeit extrem lange strecken, die Infektions- und Erkrankungszeit. Und das bedeutet, dass wir gerade nicht davon reden, dass es in 2 Wochen vorbei ist, sondern das wird unsere Gesellschaft auch noch über Wochen und auch Monate hinweg prägen, wenngleich diese sehr extreme Ausprägung, die wir jetzt haben, dass alle zu Hause sind, natürlich nicht ewig durchzuhalten sein wird, wird trotzdem das gesamte Jahr 2020 in irgendeiner Art und Weise davon geprägt sein, dass wir zueinander Distanz halten und uns anders verhalten als zuvor. Und damit setzt sich es auch kulturell fest in der Gesellschaft.
Sie machen sich ja in Ihrem Büchlein auch Gedanken trotzdem, auch wenn es noch länger dauern sollte, 2020, wissen wir ja nicht so genau, wie das sein wird, über das Leben danach. Wenn also die Corona-Krise sozusagen irgendwann mal tatsächlich offiziell und tatsächlich überwunden sein wird, und da habe ich da ein bisschen bei Ihnen die Sorge rausgelesen, wir könnten uns daran gewöhnen, dass uns diese Freiheit, die man uns im Moment ja nimmt, genommen wurde und dass wir alle individuellen Interessen einem großen Ziel unterordnen, dass wir das dann plötzlich gar nicht mehr so ungewöhnlich und vielleicht sogar akzeptabel finden.
Wissen Sie, das klingt erstmal ganz seltsam, wenn ich Ihnen das sage, was ich jetzt sagen möchte. Wir hatten vor dieser Krise ganz selbstverständlich als Gesellschaft akzeptiert, dass wir uns alle so verhalten, dass wir uns in jedem Moment mit irgendetwas infizieren können und dass wir auch andere Leute infizieren könnten. Sonst hätten wir niemals eine Großveranstaltung machen können, niemals ein Konzert. Da hätte immer irgendjemanden anstecken können mit irgendetwas. Mein Problem ist, dass wir wissen, dass alle paar Jahre immer ein neues Virus auf den Plan tritt. Das war immer so und das wird immer so bleiben. Sie können sich erinnern an das, wie die in den letzten Jahren hießen, ob nun Vogelgrippe oder Schweinepest. Und wir haben nie mit solcher Wuchtigkeit darauf reagiert. Wir tun es jetzt, weil wir ein echtes Epidemieproblem haben, weil Corona hochgefährlich ist. Das ist alles richtig, was wir gerade tun. Meine Frage ist, was macht eine Gesellschaft, die das jetzt ein Jahr lang gelernt hat, wenn das nächste Virus kommt, auf das wir früher vor 3 Jahren völlig entspannt reagiert hätten? Wenn die Leute die Erinnerung daran haben, wie krass diese Corona-Zeit war, akzeptieren sie sofort und ganz, ganz schnell wieder, dass man all diese Maßnahmen wieder einführt, fordern sie sie sogar mit Wuchtigkeit sofort, obwohl wir jetzt jahrzehntelang gut damit gelebt haben, nicht ständig solche wuchtigen Maßnahmen zu haben. Und wenn wir uns nur ein bisschen umschauen außerhalb von Deutschland, dann sieht man auch, dass da gerade Dinge passieren, die aus Demokratiesicht hochgradig gruselig sind. Viktor Orban zum Beispiel hat sich das Recht verschafft im Parlament, dass die Regierung den Ausnahmezustand so lange aufrechterhalten darf, wie sie selber findet, dass es ihn braucht. Das heißt, nur noch Viktor Orban kann entscheiden, wann der Ausnahmezustand beendet ist. Das ist ganz, ganz gruselig und da bin ich sehr froh, dass unsere Kanzlerin, dafür wird sie auch zum Teil immer wieder kritisiert, aber ich bin sehr froh, dass unsere Kanzlerin keine Tendenz dazu hat, massiv Autorität aufzubauen und zu behalten.
Das heißt, Sie sehen die Gefahr, aber Sie halten sie jedenfalls bei uns nicht für so stark, dass wir uns daran gewöhnen könnten, dass Autokratien und Diktatoren vielleicht gar nicht so schlecht sind, in dem Sinne, dass sie solche Krisen doch effektiver, auch im Interesse unserer aller Gesundheit, managen und meistern können.
Wir werden definitiv nach diesem Jahr einen veränderten politischen Diskurs in Deutschland haben. Alles andere ist eine Illusion. Und es geht schon los. Also der Bundestag diskutiert schon, ob das eigentlich gut funktioniert mit unserem föderalen System, dass die Länder Maßnahmen einzeln entscheiden, ob das nicht zentraler gemacht werden muss, ob nicht zentralere Rechte eingeführt werden, ob nicht die Handydaten geortet werden. Das ist alles diese Woche im Deutschen Bundestag. Also wir reden nicht über Zukunftsmusik. Als ich das Buch vor 2 Wochen geschrieben habe, habe ich das noch als Teufel an die Wand gemalt. Heute ist es schon Realität. Also wir sind in einer ganz, ganz hohen Schlagzahl, was diese Dinge anlangt. Nichtsdestotrotz, viele von diesen Maßnahmen sind gerade richtig, aber wir müssen ja nur überlegen, auch wenn die Politik diese Rechte nicht behalten will, behält natürlich Bevölkerung sie immer noch im Kopf und wird sie bei unterschiedlichen Dingen einfordern. Aktuell ist es so, dass Leute sagen, schaut nach China, man kann es massenhaft lesen und sagen, schaut mal, wie schnell die das bekämpft haben. Und damit wird völlig verkannt, dass das ein extrem autoritäres Regime ist, das ganz krasse Befehle seiner Bevölkerung gibt und sie unglaublich normiert und dass da sehr wenig Freiheit an vielen Stellen herrscht. Und ja, die sind in genau so einer Situation erfolgreich, aber das ist eigentlich nicht das Lebensmodell, das wir leben wollen. So ist nicht der liberale Westen.
Also, da wird sich etwas ändern in unserer Gesellschaft, das erwartet Erik Flöge. Genau kann man das natürlich jetzt nicht voraussehen, wie genau das aussehen wird, was sich da ändern wird. Aber wo man doch etwas befürchten muss, dass sich da was ändert. Nach meinem Gefühl müsste das doch bei unseren Unternehmen sein, in Deutschland und auch wieder in der ganzen Welt. Die kleinen Geschäfte sind hochgefährdet. Vielen sagt man voraus, dass sie sich von den massiven Folgen der Krise nicht mehr erholen können und aufgeben müssen, auch wenn sie jetzt Unterstützung bekommen vom Staat. Gleichzeitig gibt es Riesenplayer und fast Monopolisten wie Amazon. Die haben sowieso schon eine große Marktdominanz und die können sie ausgerechnet jetzt in der Krise auch noch ausbauen, weil ihre Angebote, weil ja die Geschäfte fast alle geschlossen sind und alle was bestellen müssen, wenn sie andere Dinge haben wollen als Lebensmittel, die sind in dieser Krise dann noch mehr als vorher gefragt. Dorothee Holz im Börsenstudio, was geschieht denn da eigentlich gerade mit unserem Wirtschaftssystem? Die Kleinen brechen weg und die Großen, die werden alles beherrschen künftig?
Also die Großen sind ganz klar im Moment im Vorteil. Die haben einfach größere Reserven, vor allen Dingen Amazon. Die sitzen auf Cash-Reserven, das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber das heißt nicht, dass es der absolute Tod und der Niedergang der Kleinen ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, ich spreche vielleicht vielen aus dem Herzen. Wenn wir wieder rausgehen dürfen, wenn wir wieder in ein Geschäft gehen dürfen, dann werden wir in ein Geschäft gehen und setzen uns nicht an unseren Computer und bestellen fleißig über Amazon oder sonst irgendjemanden. Es hat ja auch dann jeder in der Hand, ob er den kleinen Händler nebenan unterstützt, vielleicht auch jetzt schon durch irgendwelche Maßnahmen. Und natürlich, die Gefahren sind da, aber es gibt ja auch Wächter über das Zu-Groß-Werden. Das sind die Kartellwächter, die, das funktioniert hier in Deutschland ausgezeichnet, die gucken natürlich jetzt auch schon darauf. Die werden nicht zulassen können, dass jetzt einfach ein paar Monopolisten auf der Welt das ganze Monopoly drehen. Und es gibt auch Kartellwächter in der EU, auch die werden genau darauf schauen. Diese Konjunkturpakete, diese Hilfen sollen Kleinen helfen. Ja, es werden einige das nicht überleben, das muss man so eindeutig sagen. Aber viele andere werden es überleben und vielleicht entstehen ja auch viele neue kleine Anbieter.
Du sagst, die Kartellwächter, das ist ja der Staat, der da massiv dann eingreifen müsste. Er greift auch intensiv ein, indem er jetzt gerade das viele Geld raushaut, weil ansonsten vieles oder fast alles zusammenbrechen würde. Da frage ich mich, ist das eigentlich noch der Kapitalismus oder die Marktwirtschaft, die doch eigentlich so stark ist? Ist die jetzt eigentlich nicht durch Corona am Ende? Denn kann man das nicht so sehen, dass der Markt versagt hat, ausgerechnet in dieser großen Krise? Der Markt, der hat uns ja nun gerade mal gar nicht geholfen, oder? Wird der Staat jetzt wieder zu Recht wieder eine viel, viel stärkere Rolle, viel stärkeren Einfluss auf die Wirtschaft bekommen weltweit?
Von welchem Markt sprechen wir? Es gibt keinen Markt mehr. Der Markt ist stillgelegt und nicht, weil er sich selbst zerschossen hat, sondern weil eine Krise von außen gekommen ist, die einfach unvorstellbar ist. Ja, der Staat ist gerade stark und ja, es muss einen Staat geben, aber wir haben eine soziale Marktwirtschaft und nicht nur eine Marktwirtschaft. Der Staat hat in Deutschland viel Einfluss und er nutzt diesen Einfluss, ich würde jetzt wirklich fast sagen, vorbildlich. Das heißt, wenn ein starker Staat da ist, kann er auch richtig handeln. Und das tut er im Moment. Im Übrigen, die Schuldenbremse und die schwarze Null, die, ich muss gestehen, ich auch an vielen Stellen kritisiert habe, die kommt uns natürlich jetzt extrem zugute. Es ist tatsächlich Geld da, das andere nicht haben. Zum Beispiel eigentlich die Amerikaner, deren Verschuldung wird explodieren. Und mit Blick auf Amerika oder auch auf Großbritannien muss man ganz klar sagen, diese soziale Abfederung, Kurzarbeitergeld, die ist extrem wichtig. Die hilft uns in dieser Krise einen riesigen Vorteil zu haben. Es kamen gerade frische Arbeitslosenzahlen aus den USA rein. Innerhalb einer Woche ist die Zahl auf über 3 Millionen gestiegen. Der Arbeitsmarkt bricht dort gnadenlos zusammen. Die Leute bekommen kaum Geld. Also soziale Marktwirtschaft, ein starker Staat, der Rahmenbedingungen stellt, absolut wichtig, um den Markt, wenn er denn wieder am Leben ist oder langsam sich wieder berappelt, auch begleiten zu können.
Das heißt, da gehst du davon aus, dass sich im Vergleich zu vor der Krise, nach der Krise nicht so viel verändern wird, was den Markt und den Staat und deren Verhältnis zueinander angeht.
Nein, das wollte ich damit nicht sagen. Ich plädiere, oder das Plädoyer war, es soll einen starken Staat geben. Aber ich glaube, wir haben in dieser Krise oder wir sehen in dieser Krise vielleicht auch zum ersten Mal als Bürgerinnen und Bürger, dass wir einen wirklich sehr gut funktionierenden Staat haben. Was natürlich sein wird, und das ist auch gut so, jede Krise zeigt, dass es an manchen Stellen eben nicht klappt, dass wirklich nicht nur Stellschrauben, kleine Nachjustierungen stattfinden müssen. Es muss ganz klar sein, dass der Staat, dass die Bürgerinnen und Bürger auch wieder neu definieren über Parlamente etc., was denn wirklich Staatsaufgabe ist, was ist unbedingt notwendig. Und da gehört natürlich an absoluter Stelle die Gesundheitsversorgung dazu, die Versorgung mit Medikamenten. Da muss man dann wirklich genau überlegen, was haben wir aus dieser Krise gelernt, was müssen wir viel mehr machen, Vorratshaltung, Mundschutz, Desinfektionsmittel, wie gesagt, Medikamente, da muss ganz viel noch gemacht werden. Also das heißt, diese Krise wird auf jeden Fall danach für ganz viel Arbeit sorgen, um zu schauen, wo muss von staatlicher Seite noch viel mehr getan werden.
Vielen Dank, Dorothee Holz, in unserem ARD-Börsenstudio hier in Frankfurt. So, jetzt möchte ich mal wieder fragen, steckt nicht vielleicht auch noch manches Gute in dem, was wir aus dieser furchtbaren Ausnahmesituation ziehen könnten, anschließen? Es ist doch weltweit eine unglaubliche Anstrengung, bei der fast alle mitmachen, um das Coronavirus zu besiegen. Könnten wir jetzt nicht ähnlich motiviert und konsequent und motivierter und konsequenter als bisher den Klimawandel zum Beispiel bekämpfen? Denn es könnte uns ja jetzt vielleicht klar werden, dass da weltweit auch dagegen, gegen den Klimawandel noch viel mehr geht. Wir lernen uns ja erst mal so richtig kennen, was wir alles auf die Beine stellen können als Menschheit und als Gesellschaften. Wir arbeiten jetzt fieberhaft an Strategien, die Verbreitung des Virus zu bremsen und zu stoppen. Wir tun alles, um möglichst schnell einen Impfstoff zu haben. Könnten wir so nicht auch fieberhaft als bisher, zum Beispiel einen Lockdown von heute auf morgen für Kohlekraftwerke dekretieren? Könnten wir nicht ein Ende von Benzin- und Dieselautos, was weiß ich, innerhalb der nächsten 3 Jahre beschließen und eine massive Einschränkung von Flügen? Jetzt im Moment fliegen ja auch fast keine Flugzeuge mehr. Dass es geht, wenn man will, scheint ja bisher jedenfalls eine Lehre aus Corona zu sein. Wie siehst du das, Jens?
Ja, das scheint eine Lehre aus Corona zu sein, aber mein Optimismus für die Zeit danach, der hält sich dann doch ziemlich in Grenzen. Momentan, glaube ich, werden alle möglichen drastischen Maßnahmen von den politischen Parteien, auch von großen Teilen der Bevölkerung mitgetragen, weil sie unbedingt notwendig erscheinen. Viele verstehen, dass ein Kollaps der Wirtschaft verhindert werden muss. Viele verstehen, dass wir jetzt Abstand zueinander halten müssen, weil es für viele Menschen einfach ums Überleben geht. Aber wenn diese gemeinsame Anstrengung irgendwann geschafft ist, wie viel Energie wird dann tatsächlich übrig sein, um weitere drastische Maßnahmen, beispielsweise in der Klimapolitik, durchzupauken? Wie viel Geld wird dann übrig sein, um wirklich strukturverändernde Reformen in der Verkehrs- oder Energiepolitik umzusetzen? Mein Eindruck ist, wir sind gerade am Anfang dieser Pandemie in Deutschland und ich wage nicht wirklich eine Prognose, wie viel Energie, Kraft und Geld sie uns kosten wird und deshalb auch keine Vorhersage, ob sie letztlich den Reformwillen in Deutschland wirklich beschleunigen kann, weil wir jetzt in der Krise gesehen haben, dass man schneller handeln kann, als es normalerweise in der Politik der Fall ist.
Vielleicht könnte man das wenigstens auf einem anderen Gebiet nochmal fragen, Jens und Anne. Mir fällt da nämlich noch ein, das Thema Wissenschaft, ändert sich da vielleicht jetzt durch Corona dieser populistische Zeitgeist gegen die Wissenschaft? Denn bis vor kurzem und teilweise auch noch bis heute haben ja viele im rechten Spektrum, beispielsweise auch die AfD, Klimaforscher auf dem Kieker gehabt, deren wissenschaftliche Expertise angezweifelt, die immer wieder ja den durch Menschen verursachten Klimawandel belegt. Jetzt plötzlich, wir sehen es tagtäglich im Fernsehen, werden Virologinnen und Virologen die neuen Superstars und die sehen alle auch noch, Frauen wie Männer, oft sehr gut aus im Fernsehen jedenfalls, finde ich. Anne, hat deine Tochter vielleicht auch schon gesagt, ich will Virologin werden?
Nee, ehrlich gesagt, bislang noch nicht. Aber ich glaube, die wird eher Managerin. Also die finden es gerade richtig gut, sich die Zeit selbst einzuteilen, dann Pläne zu schreiben, auch für die ganze Familie, wer wann was zu tun hat und organisiert sich dann mit ihren Friends per Chat ihre Hausaufgaben, also ziemlich effektiv und strukturiert. Da bin ich echt richtig beeindruckt. Aber Virologin, das hat sie bis jetzt noch nicht erwähnt.
Okay, also deine Tochter Anne will nicht Virologin werden, aber Jens, glaubst du, dass die Wissenschaft vielleicht trotzdem mehr Ansehen gewonnen hat, dadurch, dass sie doch auch in allen Medien, auch bei uns in den öffentlich-rechtlichen Medien, uns durch diese Krise begleitet haben, die Wissenschaftler, und ihre wissenschaftliche Kompetenz einfach sehr gefragt war? Das müsste doch vielleicht einen Ansehensgewinn für Wissenschaftler, für das rationale Denken und vielleicht das weniger das Ideologische, das Populistische bedeuten, oder?
Das kann sein. Virologen und Epidemiologen haben ja gerade Hochkonjunktur, aber ich fürchte, das ist nur eine Seite der Medaille. Die andere ist ja, dass Menschen in den sozialen Netzwerken ganz eigene, teilweise hochgefährliche Rezepte gegen das Coronavirus verbreiten, dass Verschwörungstheorien über Entstehung und Verbreitung des Virus dort kursieren. Wir erleben gerade dennoch, dass Ausgangsbeschränkungen und wirtschaftliche Rettungsprogramme bisher offensichtlich akzeptiert werden, weil sie eben mit Argumenten hergeleitet und weil sie erklärt werden. Das ist doch gut so. Und dennoch gibt es diese Gegenöffentlichkeit, die mit Rationalität, wissenschaftlicher Exaktheit, Hochachtung für Experten gar nichts am Hut hat. Deswegen fürchte ich, beides wird weiterhin nebeneinander bestehen.
Also so zu wie dem bisher Punkt auch. Möchte ich auch noch gern kurz was sagen, also, weil ich habe ja diese Woche die Fragen der Hörer und Hörerinnen an HR Info ausgewertet. Das waren wirklich so viele Zuschriften, wie wir selten hatten. Und der Wunsch nach Einordnung, Rat und wissenschaftlicher Expertise, der war unglaublich. Also ich habe da schon ein sehr großes Bedürfnis nach Aufklärung gesehen. Und letztendlich glaube ich auch, dass letztendlich die ganzen Beschränkungen, die wir zum Großteil so ohne Widerspruch hingenommen haben, also die Bevölkerung hingenommen hat, hat auch damit zu tun, dass man den Wissenschaftlerinnen einfach glaubt. Also ich glaube, da sehe das schon, dass die Wissenschaft hier eine ganz große Rolle und eine wesentlich größere Rolle spielt als früher.
Also das muss man einfach abwarten. Da kann man wahrscheinlich schlecht sagen, ja, das wird auch dauerhaft so bleiben. Und wenn alles vorbei ist, wird man vielleicht die ganzen Virologinnen und Virologen auch wieder in die Unis zurückkehren lassen und nicht mehr so interessiert an ihnen sein. Jedenfalls hat ja die AfD in ersten Umfragen einige Prozent verloren, aber ist jetzt auch nicht unter 5% gesunken. Allerdings haben die derzeit regierenden Parteien ein bisschen dazu gewonnen, CDU und CSU und auch die SPD. Da frage ich mich jetzt oder möchte ich euch auch fragen, die AfD war ja in den sozialen Medien seit der Krise zwar noch wahrzunehmen, aber ich glaube wesentlich weniger. Es gab natürlich auch noch Hetze in den sozialen Medien, aber nach meinem Gefühl viel weniger. Was ich mich frage, was ich euch auch fragen will, ist der weltweit seit einigen Jahren siegreiche Rechtspopulismus vielleicht jetzt durch Corona geschwächt, hat er sich sozusagen als Maulheld erwiesen? Also siehe zum Beispiel auch Donald Trump, den US-Präsidenten, siehe Boris Johnson in Großbritannien, der in der akuten Krisensituation nur nörgelnd, verunsichert und hilflos war, dass der eher neben den Ereignissen steht. Wie siehst du das, Jens?
Also wir haben ja miterlebt, dass Präsident Trump Unwahrheiten und Lügen ganz schamlos als politische Waffen einsetzt. Das hat ihm bisher nur wenig geschadet. Boris Johnson hat in der Brexit-Diskussion reichlich Gebrauch von sogenannten alternativen Fakten gemacht. Nicht zuletzt mit dem unhaltbaren Versprechen, wie vorteilhaft sich der Brexit ausgerechnet im britischen Gesundheitswesen bemerkbar machen werde. Das kann man jetzt wahrscheinlich sehen in den Auswirkungen. Rechtsextreme Gruppen, Linksextreme ebenso, die AfD, das sind ja alles keine politischen Kräfte, die viele konstruktive Elemente in die Debatte bringen. Mhm. Aber all das war auch schon vor der Corona-Krise so. Gravierende Krisen bringen allerdings fast immer auch den Ruf nach Autoritarismus, nach der einen starken, alles regelnden Hand hervor. Das sehen wir gerade in China, da versucht das System, diese Krise für sich zu nutzen. In den USA sehen wir die bittersten Debatten zwischen Trump und den Gouverneuren der einzelnen Bundesstaaten. Ob wirklich viele Menschen am Ende der Corona-Krise dann zu einem Ergebnis kommen, dass die Populisten, die angeblich starken Männer versagt haben. Ich kann es nicht vorhersagen. Das wird auch wirklich davon abhängen, wie diese Krise weiterhin verläuft.
Ja, und Donald Trump hat ja gerade auch, wie er in einer Umfrage dazu gewonnen. Das ist das Interessante, dass da, auch wenn er doch in vielem als Lügner dasteht, dass er da dann doch trotzdem wieder an Ansehen oder Autorität gewonnen hat. Anne, du wolltest noch was sagen
dazu. Ja, genau, das wollte ich auch aufgreifen, weil das hat mich schon überrascht, dass die Mehrheit der Amerikaner tatsächlich denkt, Trump macht das ganz prima mit seinem Krisenmanagement. Also da hatte ich auch eigentlich vor ein paar Tagen noch eher das Gefühl, der rudert da rum, aber scheinbar die Leute vor Ort finden das alles ganz prima. Und deswegen bin ich da schon auch so insgesamt ein bisschen skeptisch, ob Rechtspopulisten nicht doch auch daraus wieder Vorteile ziehen können. Italien zeigt es ja gerade, da wird ganz offensiv von den Rechtspopulisten gegen die EU gewettert, auch gegen Deutschland. Die wären verantwortlich, dass sich das in Italien alles so schlimm ausgebreitet hat. Also das alles zeigt ja, dass man kann so eine Krise auch wieder instrumentalisieren für die eigenen Ziele. Und insofern bin ich gespannt, was da noch kommt. Und was jetzt den Rassismus zum Beispiel betrifft, hat ja auch der anfängliche Rassismus gegen asiatisch aussehende Menschen in Deutschland gezeigt, wie schnell sowas hier auch in so einer Krise abrufbar ist und so ein Rassismus sich dann und auch wieder ganz schön krass äußern kann, weil viele haben ja erzählt, wie schlimm sie ausgegrenzt wurden oder verantwortlich gemacht worden sind dafür, dass sie jetzt angeblich Corona nach Deutschland gebracht hätten.
Also da sind sozusagen die Signale widersprüchlich, beziehungsweise die Schlussfolgerungen, die man vielleicht aus dem, was wir jetzt gerade erleben, ziehen könnte, um darauf zu schließen, wie es möglicherweise in der Zukunft sein könnte. Ex-FAZ-Herausgeber Werner De Inca, den möchte ich nochmal zitieren, der meint dazu jedenfalls:
Ich finde, dass jetzt auch unsere Institutionen wieder mehr an Ansehen gewinnen, weil, wie ich finde, die Bundesregierung, auch die meisten Landesregierungen sehr angemessen mit auf diese Krise reagieren, am Anfang eher sogar etwas zögerlich waren, was ich aber nicht schlimm finde, aber jetzt, nachdem das ganze Ausmaß dieser Entwicklung sich abzeichnet, doch sehr, sehr besonnen, aber auch energisch handeln.
Also, ob es mit dem Populismus so weitergehen wird oder ob er sich zurückentwickelt wird, das können wir nicht sagen. Jedenfalls die etablierte Politik, so sagt es jedenfalls Werner De Inca, hat doch auch wieder an Ansehen gewonnen und die ist ja oft Zielscheibe von populistischen Politikern. Jetzt habe ich eine letzte Frage, die mich bewegt. Wir lesen und hören ja dieser Tage immer wieder davon, unsere Gesellschaft rücke in der Corona-Krise mehr zusammen. Wir würden wieder zusammengeschweißt. Also Nachbarschaftshilfe wächst, Jüngere gehen für die stark gefährdeten älteren Menschen einkaufen. Wir applaudieren gemeinsam an Balkon und Fenster denen, die sich tagtäglich in der Hilfe für die erkrankten Corona-Patienten aufopfern. Die gestressten Supermarktkassiererinnen bekommen oft Blumen jetzt geschenkt. Rücken wir als Gesellschaft enger zusammen in dieser Krise und dann vielleicht auch dauerhaft, also auch danach? Bleibt also etwas Gutes davon zurück? Stimmt das oder stimmt das nicht? Wie seht ihr das?
Also ich bin ein optimistischer Mensch und ich glaube, ich sehe zumindest eine Chance, dass diese Solidarität tatsächlich auch über die Krise hinaus bleibt. Also vielleicht ist es auch einfach gemischt mit einer Hoffnung. Aber ich finde, was wir schon alle merken oder viele merken, wie sehr unsere Gesellschaft eben auf Leistung, auf Wettbewerb und auf Individualismus basiert. Und letztendlich ist die Frage, was nützt uns das alles in so einer Situation? Nämlich nichts. Also ich glaube, dass sich jeder für sich selber einfach überlegen muss, was ist mir wichtig und wie kann ich dazu beitragen, dass wir alle gut zusammenleben können und wie schaffen wir es in so einer Krisensituation, niemanden auch zurückzulassen. Also ich glaube, dadurch, dass ich finde, dass das sehr viel und öffentlich auch diskutiert wird, stimmt mich das dann irgendwo auch hoffnungsvoll, dass davon auch was übrig bleibt. Mal ganz abgesehen davon, was wir ja vorhin auch schon kurz angesprochen haben, was das alles für den Klimawandel bedeutet, wenn wir alle mal einen Gang runterschalten und merken, was damit wahnsinnig schnell auch bewirkt wird. Also ich könnte mir schon die ein oder andere Veränderung in der Zukunft vorstellen, die jetzt über diese Krise hinaus bestehen bleibt. Also ich hoffe es zumindest.
Das stimmt auch mich ein bisschen hoffnungsvoll, wenn ich dich so höre. Ich zitiere jetzt noch zum letzten Mal Werner De Inca, den entscheidenden Herausgeber der FAZ. Der hat auf diese Frage bei uns in HR Info das Interview so geantwortet.
Es wird ja in Situationen wie dieser gesagt, dass danach werde nichts mehr so sein, wie es vorher war. Daran glaube ich nicht. Ich bin ganz sicher, wenn dieser böse Spuk, um es mal so zu nennen, vorbei ist, werden wir die gleichen Verhaltensweisen an den Tag legen wie noch vor einem halben Jahr.
Wie hoffnungsfroh, Jens, bist du, dass das Gute im Menschen jetzt vielleicht angeregt worden ist und auch sich weiter gut entfalten wird in Zukunft?
Also Optimismus ist immer gut, Realismus ehrlich gesagt auch. Vielleicht wird ja eine Zeit lang das Bewusstsein erhalten bleiben, dass wir in dieser Krise gelernt haben, dass Supermarktkassiererinnen, Pfleger, Krankenschwestern, dass die systemrelevant sind, aber sehr schlecht bezahlt. Vielleicht sind wir bis zum Ende der Krise mit Nachbarn, mit älteren Menschen so intensiv in Kontakt gekommen, dass davon wirklich etwas bleibt. Vielleicht erhalten wir etwas von dieser aktuellen Bereitschaft, mehr nach den anderen zu sehen. Ich finde es überhaupt erstmal positiv, dass wir das alles jetzt in der Krise erleben. Das ist ja auch keineswegs selbstverständlich. Was passiert, wenn dann irgendwann mal der ganz normale Berufs- und Alltagsstress zurück ist, das wissen wir nicht. Aber ich neige da eher wie Werner Dinka zu der Vermutung, die alten Verhaltensmuster, die werden wahrscheinlich ziemlich schnell zurückkommen.
Das Virus, das alles verändert, was bleibt nach der Corona-Krise? Wird sich was ändern? Was wird sich ändern? Wird sich überhaupt was ändern? Wir haben darüber nachgedacht, darüber geredet, darüber diskutiert und ich denke, wir werden nicht das letzte Mal darüber nachgedacht und diskutiert haben. Das war unser Podcast HR Info Politik. Beteiligt waren Anne Bayer, Dorothee Holz, Jens Borchers, Erik Flügge und ich, Christoph Keppeler.